Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Munich Mindset mit Mehrwert München. Heute gehen wir tief in die Texte, denn neben mir sitzt Thomas Horstmann.
Perfekt, Horstmann, genau.
Sagt man gern zu dir Horstmann?
Ja, sehr oft.
Warum?
Die Leute, also es liegt vielleicht nicht an mir. Früher habe ich immer gesagt, Horstmann, so wie das englische Pferd und Mann. Mhm. Aber die Leute sind auch selber drauf gekommen. Horse, Englisch, Pferd, Pferdemann, Horseman.
Aber viele das E.
Ja, interessiert sie nicht.
Ah, okay. Also Horseman,
genau,
ist ein richtiger Ausdruck. Und Thomas oder Tom oder Tommy?
Also Thomas ist ja ein recht verbreiteter Vorname. In meiner Schulklasse, Grundschule, waren 6 andere Thomas. Und deshalb wurde ich da schon immer Horsi genannt.
Der Horsi.
Genau. Und Thomas gibt's halt, rufe irgendwo Thomas und es drehen sich immer viele Leute um.
Ja,
oder
ich
Andreas.
Auch. Ja, stimmt, heißt mein Bruder. Ja. Thomas Horstmann. Und du bist freier Journalist, Autor, Texter.
Genau.
Wir sind gerade hier in deinem quasi kleinen, kreativen Kämmerchen. Das ist dein Büro?
Genau, ich hatte früher ein Büro in ein Coworking-Teil und mit Corona habe ich das alles eingestellt. Und wir sind damals auch gerade umgezogen und ich hatte ein Arbeitszimmer und seitdem arbeite ich nur noch hier.
Fühlst du dich wohl hier?
Super.
Glaube ich. Es sind auch ein paar schöne Sachen, so ein bisschen antiquitätenmäßig. Hier die Öllampe da hinten, die finde ich super toll.
Von meiner Familie. Ich habe sie auf dem Dachboden gefunden, von dem Haus meiner Urgroßmutter. Und meine Großmutter hat sie mir dann geschenkt.
Mhm.
Und manchmal zünde ich sie auch an, aber jetzt ist schon hier ein bisschen verharzt unten, das Petroleum.
Ja, brauchst neues Petroleum. Also auch so mal eine schwarz-weiße Öllampe mit unten so einem Ölfassungsvolumen, ich sag mal, da passt mindestens ein halber Liter rein.
Ja, ein bisschen mehr sogar.
Ja, also die brennt und brennt und brennt, wenn sie brennt.
Also ich finde den Duft sehr angenehm. Lüfte natürlich dabei dann auch, weil, ja. Aber meine Freundin mag den Geruch von Petroleum nicht.
Oh.
Ja, wow. Man muss Kompromisse schließen.
Gut, oder die Tür.
Die Tür.
Da will ich mich weiter umstellen. Hier sind noch so ein paar Figuren und Masken, wo kommen die denn her? Du hast mal gesagt, dein Lieblingsessen dabei, aber deine Lieblingsreisen sind eher Norwegen und Rügen. Wenn ich das mir so anschaue, sieht das eher nach Inka oder Indonesien aus.
Ja, also ich reise generell gern und meine zwei Leidenschaften sind der Norden. Deshalb Norwegen, Angeln ist für mich die Offenbarung. Einsamkeit, schroffe Natur oder eben Südostasien oder die Karibik, die Wärme, die netten Menschen, das tolle Essen. Und so sind hier, das ist eine chinesische Maske, eine Garuda-Maske aus Indonesien, ein Affengott, ein Hanuman aus Ceylon und über der Tür eine Maske aus Puerto Rico, aus dem Bergland von Puerto Rico.
Okay, dort warst du überall live und direkt und hast hier quasi diese Masken selbst von den Einheimischen gepflückt.
Erbeutet. Na, man kann sie kaufen.
Gut, dein Lieblingsessen ist Thai und Vietnamesisch. Was ist dein Lieblingsgericht daraus? Pad Thai oder Udon Nudeln?
Ja, also ich liebe rotes Thai Curry. Also mit Huhn in dem Fall, das ist mein Favorit. Ich habe auch in Thailand einen Kochkurs gemacht und habe hier in München einen Thai-Kochkurs beim Trainer der thailändischen Nationalmannschaft gemacht.
Okay, welche Nationalmannschaft?
Der thailändischen Kochnationalmannschaft.
Wow, bei den Besten der Besten gelernt. Und das heißt, du kannst jetzt hervorragend die asiatische Küche zaubern?
Ja, also ich mache es gern.
Cool, ich bleibe über Mittag übrigens.
Okay.
Dann, deine Lieblingsfarbe ist grün und dein Lieblingsgetränk ist Tee. Ist dein Lieblingsgetränk denn auch Grüntee?
Grüntee trinke ich sehr selten. Also ich mag lieber schwarzen Tee, schon immer. Grüntee habe ich die Erfahrung gesucht und erweitert. Aber mein Tee ist der Schwarztee. Kräutertee hin und wieder.
Gut.
Fast so gut wie Grüntee.
Dann hast du gesagt, deine Lieblingsfreizeitsbeschäftigungen sind unter anderem Tanzen. Über das Kochen haben wir gerade schon gesprochen.
Ja, genau.
Danach ist quasi Tanzen. Was tanzt du denn gerne?
Wir tanzen klassisch. Wir sind hier bei der Tanzschule Deutsches Theater. Meine Freundin und ich, da haben wir uns auch kennengelernt. Und also gemeinsam zu tanzen, auch kompliziertere Figuren gemeinsam verwirklichen zu können, also das ist sehr befriedigend, macht viel Spaß. Und wenn es klappt, gehen wir zweimal in der Woche
tanzen. Wow, sportlich. Was ist dein Lieblingstanz?
Also im Moment ist es Cha-Cha. Mhm. Aber also wir haben kürzlich eine wunderbar komplizierte Figur beim Quickstep gelernt, beziehungsweise wir haben sie noch nicht richtig gelernt, aber die hat mir auch schon sehr gut gefallen, sodass Quickstep vielleicht aufrücken könnte zum Lieblingstanz.
Okay, da kann ich überhaupt gar nicht mitreden. Ich hatte meinen Salsa-Kurs und da wurde ich immer der Flummi-Mann genannt. Du lachst, weil du weißt, warum. Ja, genau, dein Handzeichen stimmt schon. Ich konnte einfach nie mit beiden Füßen am Boden stehen, sondern mitgewirbt. Das kommt so aus der Hip-Hop-Ecke wahrscheinlich. Ja, wurde mir leider erst am letzten Tag gesagt. Ich fand es sehr diskriminierend. So viele meine Einstellungen über Tanzkurse und so.
Ja, das ist hier beim Tanzschule Deutsches Theater sehr nett, weil die sehr locker sind und ihr Ziel ist es, dir so Tanzen so beizubringen, dass du das in jeder Situation so machen kannst, dass es dir gefällt. Also in einem vollen Ballsaal kannst du ja keine riesen Figuren tanzen. Mhm. Musst du auf einem kleinen Raum das verwirklichen können. Und wenn du Platz hast, dann tanzt du halt ausgreifend. Und beides zu lernen und zu wissen, was du wie machst, das ist das Optimale, finde ich.
Sehr gut. Gibt's da irgendwas? Kann man sich da online was anschauen, dich beim Tanzen, mit einer Frau tanzen?
Ich glaube nicht. Aber sie veröffentlichen immer wieder mal Videos aus dem Tanzunterricht. Aber ich glaube, bisher sind wir nicht dabei.
Okay.
Kann auch kommen.
Let's Dance kommt noch.
Ja, genau. Gucken wir übrigens sehr gerne. Ja.
Dann hast du noch als letztes Hobby mit aufgeschrieben, Ahnenforschung.
Ja, seit frühesten Kindheitstagen frage ich mich, was meine Ahnen so wohl getrieben haben.
Wie tief bist du schon in der Ahnenforschung? Wie weit zurück bist du denn schon gegangen?
Naja, bin schon sehr tief eingedrungen. Also in vielen Zweigen bin ich bis 30-jährigen Krieg und in einigen weit darüber hinaus. Und in der Regel ist ja so, wenn du den Anschluss an irgendein Adelsgeschlecht findest, dann kommst du locker bis Karl der Große oder weiter. Ja, habe ich ein paar Mal geschafft. Und die Frage ist immer, wie lässt sich das belegen? Also so weit, so hinter dem 30-jährigen Krieg musst du ja andere Archivalien benutzen. Mhm. Und um es etwas zu erleichtern, nutze ich dann die großen Nachschlagewerke, die über Adelsgeschlechter ja die Zusammenhänge dargestellt haben. Und dann lässt sich das relativ flott sag ich mal, bis Karl der Große erstellen. Das gibt's ja alles schon. Aber die Schwierigkeit ist tatsächlich, das belegbar an Urkunden oder sonst was festzumachen.
Okay. Machst du das rein nur für deine eigene Blutlaufbahn oder auch für andere?
Mach das gerne auch für andere. Also die halbe Verwandtschaft hat sich schon angestellt und was heißt Verwandtschaft, also Angeheiratete, wo ich dann neu forschen muss. Mir macht's Spaß und dann mache ich das gerne und ja.
Gut. Dein letzter Urlaub war in Norwegen. Dort warst du angeln, hast du gesagt?
Genau.
Hast du einen Angelschein?
Nein.
Den braucht man Gott sei Dank in Norwegen nicht.
Nein. Du brauchst, wenn du auf dem Meer angelst, gar keinen Angelschein. Und wenn du auf einem See angelst oder an einem See, dann brauchst du eine Angelkarte, kannst du kaufen, kostet nicht viel. Aber wir sind meistens auf Fjorden oder an der Küste unterwegs. Dorsch, am liebsten Dorsch, aber wir fangen natürlich viele andere Fische.
Und mit was warst du unterwegs? Wohnmobil?
Nee, also ist ein Freundeskreis, mit dem ich seit 20 Jahren angeln gehe. Und wir mieten uns immer irgendeine Hütte, eine Angelhütte, wie es so schön heißt, mit Fischausnehmplatz und möglichst nicht mehr als 10 Meter vom Wasser entfernt, mit einem Boot, wenn es geht. Und dann fahren wir raus. Und wir waren schon von Nordnorwegen bis Oslofjord oder Stavanger, also im Süden, Hardangerfjord, Geirangerfjord, überall waren wir schon. Es läppert sich zusammen, wenn man so oft
angeht. Also ich höre gerade raus, du warst jetzt nicht nur einmal in Norwegen.
Nee, also bestimmt schon 20, 25 Mal. Also vorher war ich auch schon mal dort, ja.
Ah, toll. Da warst du auf den Lofoten wahrscheinlich auch schon.
Lofoten nicht, aber auf den Westeralen. Das sind die Inseln, die sich nördlich der Lofoten anschließen. Da haben wir einen dreiwöchigen Angelurlaub gemacht.
Wow.
Und wir haben ein Haus gemietet und ein Kumpel und ich sind diese ganzen 3 Wochen dort geblieben. Aber die anderen, weil die nicht so lange Zeit hatten, sind nach 10 Tagen zurückgefahren. Dann kam die nächste Gruppe, um 10 Tage mit uns zu angeln. Und das war allerdings sehr abenteuerlich, weil da oben ist ja richtiges Meer. Also ein Fjord hat ja nicht so wilde Wellen. Und wenn man mit so einem kleinen Motorbötchen rausfährt und in so einer Tiefen im Wellental sitzt und du siehst kein Land mehr, denkst du, huch, wie kann das denn sein? Wie viele Meter sind das wohl?
Ja, da gibt es schon einen ordentlichen Seegang dort oben.
Genau.
Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck von deinem leckeren schwarzen Tee.
Darjeeling, ja.
Darjeeling. Und du darfst mal kurz erklären, wo findet man dich denn eigentlich, wenn man dich irgendwo im Internet sucht? Mal Social Media und deine Homepage, wo ist denn das alles zu Hause?
Ja, also bei Facebook habe ich meinen privaten Standort. Da poste ich Fotos und liebe es halt, klar, Essen fotografieren, wenn ich irgendwo bin, schöne Szenen.
Das Ganze ist so der Oldschool-Facebooker. So genau. Immer noch, das Frühstück ist nie aus dem Trend.
Genau. Und ansonsten habe ich klar eine berufliche Homepage, thomashorstmann.de und habe noch Anforschungsseiten, horstmann.org und kasperköckler.de. Da sind so Anforschungsgeschichten drauf. Und Instagram bin ich unterwegs. Irgendwie so ein bisschen ist die Lust verloren gegangen. Im Internet, diese ganzen Dinge. Das wandelt sich natürlich stark. Während zum Beispiel bei Facebook am Anfang waren da lauter interessante Kontakte von mir. Heute sind ja immer weniger. Und was hauptsächlich dort gezeigt wird, sind ja berufliche Aktivitäten inzwischen. In meiner Blase. Und das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Also da kann ich lieber auf LinkedIn gucken oder Xing.
Ja. Man schaut ja eigentlich auch in Social Media, um was von außen, von den externen Inhalten aufzusaugen und neue Inspiration zu bekommen.
Genau.
Facebook genauso, sind diese 20 üblichen Posts, die man da sieht. Das war auch mein Grund, warum ich da irgendwann mal weggeschoben habe. Was ist aktuell dein Lieblings-Social Media, wo man sagt, gut, da bin ich öfters präsent, da lese ich mich auch gerne rein. Gibt's das überhaupt?
Naja, ich bin auch bei Twitter, aber ja, Twitter, also ich lese es gerne, wenn irgendwas los ist, dann gibt es da Infos, aber ich habe so eine gesunde Skepsis gegenüber Infos aus dem Internet entwickelt, die ich versuche, wenn ich mich fundiert informieren will, auf die großen Medien zurückzugreifen, klar, also FAZ lese ich, Süddeutsche, hin und wieder auch die Neue Züricher, obwohl die inzwischen sehr rechts gedriftet ist. Und ARD, ZDF, NTV.
Und deine Website nochmal, um es aufzuzählen, ist thomas-horstmann.de.
Genau.
Richtig, Horst ohne E.
Ohne E.
Horstmann.
Und Mann mit Doppel-N.
Zwei N.
Und ohne S.
Thomas-Horstmann.de, da findet ihr ihn auf jeden Fall
und
auch all seine Leistungen, die er macht. Eine deiner Hauptaufgaben, deine Hauptleistung ist natürlich, was zu schreiben. Deswegen ist auch dein Slogan, du bist der Schreiber mit dem roten Faden.
Genau.
Hilfst du mir heute, diesen nicht zu verlieren?
Ja, selbstverständlich.
Wo ist er denn eigentlich, der rote Faden?
Moment.
Haben wir ihn schon verloren? Wo ist er?
Ja, nein, ich weiß, wo er ist. Er ist nicht verloren. Ja, ich habe der besseren Sichtbarkeit wegen.
Das ist ein rotes Kletterseil.
Genau, ein Stück von einem alten Kletterseil genommen und weil den roten Faden, den ich zuerst hatte, den konnte keiner erkennen.
Okay, ja klar. Genau. So ein Nähfaden ist natürlich ja für die Ü40 dann schwer zu erkennen.
Genau, also ein Wollknäuel, das muss ich mir noch besorgen. Das wäre natürlich das Optimale, weil so einen roten Faden, man kann den Wollknäuel den Leuten zuwerfen.
Kannst du knoten?
Ja, ja, ich segle gern, ich klettere gern, dann kann ich auch knoten.
Okay. Kannst du einen Achter knoten?
Achter ist ja hier gar kein Problem.
Das ist super spannend für einen Podcast, wo man nur hört, wie sie hören.
Also jetzt einfach.
Wird gerade ein Achterknoten geknotet.
Ja, ich kann auch den Doppelachter natürlich. Muss einfach nur nachfädeln.
Also ihr müsst uns jetzt einfach glauben, es sieht sehr professionell aus.
Ja, ich als ich das erste Mal segeln war, hat der Skipper mich rangenommen zum Knotenlernen und war etwas irritiert, weil ich die meisten Knoten schon konnte. Ich habe den Namen noch nicht gekannt. Mhm. Aber beim Klettern braucht man viele Knoten, die es auch beim Segeln gibt. Mhm. Und die stimmen doch zum Teil überein. Und ja.
Seit 2009 bist du selbstständig.
Genau.
Ja, was hast du davor gemacht?
Also ich bin ja gelernter Zeitungsjournalist. Ich wollte immer Zeitungsjournalist werden und mein Vater war das auch schon. Und das habe ich dann in die Tat umgesetzt. Ich habe mit 18 angefangen, für Zeitungen zu schreiben, habe dann studiert, Volontariat gemacht in Frankfurt. Und irgendwann habe ich festgestellt, oh, ich möchte doch lieber mehr im Internet machen. Mhm. Und habe mich dann entsprechend beworben und bin dann bei N24 gelandet. Für mich eine ganz neue Welt. Nachrichtenredakteur mit zwei Bildschirmen saß ich da. 2000 mit funktionierenden großen Rechnern. Es war richtig toll. Und ja, dann ging es halt doch Schlag auf Schlag. Ich war nach anderthalb Jahren Nachrichtenredakteur bei DDP. Damals eine Nachrichtenagentur, die auch zu ProSieben gehörte. Und also unsere Redaktion war einfach geteilt worden, habe mich gar nicht beworben. Und dann nach insgesamt 3 Jahren ProSieben bin ich zu Tiscali gewechselt. Das war damals ein großer Internet-Service-Provider mit einer großen, gut frequentierten General-Interest-Homepage. Da war ich Chef vom Dienst und Senior-Portal-Manager.
In welchem Jahr befinden wir uns jetzt gerade?
2004 habe ich da begonnen und da war ich einige Jahre und ja, gab dann ein Management-Buyout. Dann wurde ich da von diesem Portal Redaktionsleiter und 2009 großer Einbruch. Das Portal wurde geschlossen. Die Firma, die das übernommen hatte, existiert bis heute. Aber ich habe da keine Zukunft mehr gesehen. Und es war ja so, als Chef schreibst du ja immer weniger. Hast halt kontrolliert, was die anderen machen, Businesspläne, was auch immer. Aber das Schreiben war ja ganz weggekommen. Und ich wollte unbedingt wieder schreiben. Und da habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig, fange wieder an zu schreiben. Und für mich eine total aufregende Zeit, weil ich ja, ich dachte, ich kann das gar nicht selbstständig Aufträge ranrollen, wie soll das gehen? Mhm. Aber das ging total easy. Also hatte mein Netzwerk, viele Leute kannten mich, haben mir Aufträge gegeben. Mhm. Und ja, so läuft das bis heute. Das Netzwerk ist völlig anders, viel größer geworden inzwischen. Aber die meisten Aufträge kommen tatsächlich aus diesem Netzwerk heraus. Und es funktioniert gut.
Du hast als Kerngeschäft, Kurzbeschreibung, so Schreiben und Texten für Unternehmen.
Ja.
Unterstützung bei PR und Pressearbeit. Wen siehst du denn ganz konkret als deine Zielgruppe?
Ja, also wenn ich journalistisch schreibe, ist ja die Position ganz klar. Ich schreibe für ein Medium, bin kritisch, erfülle journalistische Voraussetzungen. Wenn ich für ein Unternehmen schreibe, schreibe ich natürlich nicht kritisch, sondern da ist der Unternehmer mein Auftraggeber. Er hat ein bestimmtes Ziel, das besprechen wir am Anfang und dann setze ich das um. Textlich und eine Pressemitteilung, einen Webseitentext mit unterschiedlichen Zielrichtung, soll ein Call to Action da sein auf einer Webseite oder soll die Pressemitteilung die Redakteure animieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das sind Themen, da gibt es viele große Agenturen, die das machen. Mit denen kann ich ja nicht konkurrieren. Deshalb sind ist meine Zielgruppe kleine, mittlere Unternehmen, die das sich nicht leisten wollen, die nicht so einen riesen Bedarf haben, aber die hin und wieder doch diese Dienstleistung benötigen. Und meistens bearbeite ich oder erstelle ich dann gemeinsam mit dem Unternehmer die USPs, also was verkaufe ich hier eigentlich und warum? Mhm. Weil der das oft gar nicht weiß.
Also du machst auch die Analyse.
Ich mache die Analyse, ich berate, was man ändern könnte oder was man überhaupt braucht, um an einen Journalisten heranzutreten. Mhm. Für Pressearbeit ganz wichtig. Ich weiß aus meiner langen Erfahrung als Journalist, dass es mich sowas von nervt. Es gibt kein vernünftiges Porträt des Unternehmens. Ich weiß nichts über den Unternehmer. Es gibt keine Fotos, die ich kostenlos am besten runterladen kann. Also das sind Dinge, die ich einfach erwarte, wenn ich als Journalist mit einem Unternehmen in Kontakt trete, da muss das da sein. Mhm. Wenn es ein am besten noch mit Geschäftsdaten, soweit sie veröffentlicht werden können, die aktuellen, dann hat man sozusagen einen Grundstock an Informationen, mit denen man arbeiten kann. Und sag ich mal, wenn ich ein Unternehmerporträt, ich schreibe ja auch für Kundenzeitschriften, dann muss ich hin und wieder ein Unternehmerporträt schreiben, dann hilft das natürlich, viele Infos über den Mann zu haben, aber das persönliche Gespräch, daraus entsteht dann der Beitrag. Aber diese Fakten, die brauche ich natürlich trotzdem.
Was ist dein Lieblingsredaktioneller Anteil oder ein Lieblingsmetier, wo du gerne schreibst? Ist es das Unternehmerporträt? Ist es der PR-Text? Ist es der Call-to-Action-Slogan?
Ja, also sag mal so, im Grunde meines Herzens bin ich ja Journalist und insofern, ich schreibe gern über Menschen. Mhm. Porträts von Menschen mag ich gern. Schon die Termine, das Beobachten, das Fragen stellen, das zu merken, oh, das mag einer nicht oder das mag er blüht auf. Also dieses so Herantasten ist sehr schön. Was ich auch mag, sind Texte, die sich um Geschichte drehen. Geschichte ist ja meine große Leidenschaft. Und wenn ich ich habe eine Geschichte über den letzten Küfer in München gemacht. Für NTV habe ich die geschrieben. Oder für
ein Küfer? Was ist ein Küfer?
Der macht die Fässer fürs Bier oder Wein, hier eher Bier. Und der macht die Hirschen fürs Oktoberfest. Mhm. Und den habe ich hier in München besucht, die Werkstatt, die Lehrlinge, den Seniorchef, war sehr kurzweilig.
Mhm, glaube ich.
Und oder ich habe ich habe damals noch in Untergiesing gewohnt, eine Korsettschneiderin kennengelernt. Da habe ich gesagt, mit der mache ich gleich eine Geschichte für NTV. Mhm. Also Online-Text, kein Film oder so. Und war eine tolle Geschichte. Seitdem bin ich begeistert von Korsetts. Würde selber keins tragen.
Hast du eins mitbekommen?
Nein, leider nein. Also sie macht auch für Zauberer zum Beispiel Korsetts, wo die alle möglichen Dinge.
Trickszauber, Gachetto-Arm und so. Ja,
ja, also sehr spannende Geschichte.
Mhm. Gut. Sag mal, nachdem wir jetzt auch ein bisschen in die Vergangenheit gereist sind, darf ich dein Baujahr nennen?
Ja, bitte.
Neben mir sitzt das kleine Mammut. Er ist nämlich im März 1960 ist er auf die Welt gekommen und hat natürlich einiges an Erfahrung. Und ich glaube, davon profitieren auch deine Kunden natürlich durch
dein
großes Wissen.
Ja.
Und du hast auch einen sehr guten Grund, morgens aufzustehen, hast du auch gesagt. Das Leben ist schön. Und es gibt jeden Tag Neues zu entdecken und etwas zu lernen.
Das ist so mein Credo. Es macht mir einfach Spaß, Dinge kennenzulernen. also deshalb bin ich ja Journalist geworden, Neugier. Was steckt dahinter? Das sind immer die Fragen, die mich so interessieren. Mhm. Und wenn ich nicht rausgehe und Leute kennenlerne, erfahre ich halt nichts.
Ist es denn das schon, was dir jeden Tag ein Leuchten in die Augen zaubert? Das auf Leute zugehen oder gibt es da noch was anderes? Ist es der erste Tee am Morgen oder weiß ich nicht?
Ja, also im Moment ist es, glaube ich, nicht der erste Tee am Morgen. Ja, irgendwie bin ich dauernd müde im Moment. Nein. Menschen zu treffen nach der Corona-Zeit, das habe ich sehr gespürt. Also ich, dass mir das fehlt, Menschen kennenzulernen. Ich freue mich sehr, wenn ich jetzt in die Kneipe gehe, wenn ich jetzt, morgen bin ich für zum kleinen Fest eingeladen, da zu stehen und zu reden und ja. Also ich habe festgestellt, bei den ersten Treffen nach Corona, die Leute kamen nicht mehr zu Wort.
Es gab viel von dir zu erzählen. Also du bist auch ein Redner, nicht nur ein Schreiber.
Ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich gerne rede.
Was hältst du da für Reden? Sind das so kleine Limericks? Sind das Gedichte? Sind das politische Aufsagungen? Was sind das für Reden, die du gerne
hältst? Also ich unterhalte mich gerne. Also es ist keine Rede im Sinne von, dass ich einen Vortrag halte, okay, sondern ich unterhalte mich gerne, ich tausche mich gerne aus. Ich weiß auch zu fast jedem Thema etwas zu sagen, einfach weil ich mich für alles interessiere. Und ja, auf einer Party treffe ich jemanden, der an der landwirtschaftlichen Hochschule studiert und über Schweinezucht was erzählen möchte, nehme ich gerne auf und habe vielleicht gerade einen Fernsehbeitrag über Schweinezucht oder Probleme bei der Schweinezucht gesehen und kann mich mit ihm austauschen. Das sorgt für Heiterkeit, aber ist natürlich echtes Interesse.
Mhm. Ja, auch genau. Ja. Wunderschöne Diskussion, weil man sich dann so auf Augenhöhe treffen kann mit dir.
Ja.
Bei fast jedem Thema, so klingt das gerade.
Also ich räume gerne ein, dass ich kein Fachmann bin bei den meisten Themen, aber dass ich Zusammenhänge weiß, dass ich manches weiß und eben Neues dazulerne. Mhm. Und wenn ich eine Frage stelle, weil ich schon ein bisschen was weiß, merkt der andere, er kann ein bisschen genauer antworten. Das macht einfach Spaß.
Mhm. Um sich so viel Wissen anzueignen, hast du denn dann auch täglich gewisse Routinen, die du jeden Tag machst, die du vielleicht auch so als Tipp nach außen geben kannst? Ja, um jeden Morgen 10 Liegestütze,
ja,
um den Block joggen.
Also ich mache jeden Morgen 20 Liegestütze, ja.
Nicht? Oder doch?
Ja, alle 2 Tage 20 Stück.
Wirklich?
Ja.
Respekt?
Ja, also ich habe durchs viele Sitzen am Rechner tut einem halt Schulter, Arme immer weh.
Okay.
Und das hilft ein bisschen, das zu stärken. Ich mache natürlich noch 2-3 gymnastische Übungen dabei. Also danach.
Okay.
Und ja, einfach um ja nicht durch das lange oder viele Sitzen am Schreibtisch Schmerzen, Schäden, Verspannungen zu haben.
Also da bist du diszipliniert.
Naja, wenn du meine Freundin fragst, nicht. Also ich mache es gerne, wenn ich im Stress bin. Jetzt am Montag muss ich einen Artikel abgeben. Da bin ich um 6 Uhr aufgestanden, da habe ich keine Übungen gemacht.
Okay, ja klar. Oder ja, der Hardcore würde sagen, was? Schrecklegen. Ja. Was würdest denn du als Tipp, mir zum Beispiel, mir fällt es wirklich schwer, jeden Morgen so seinen Schweinehund zu überwinden und zu sagen, komm, mach mal ein bisschen Yoga. Es klappt dann mal wieder so ein paar Tage und dann schläfst du wieder ein, dann mache ich ein paar Wochen nicht. Welchen Tipp hast du für mich, um Routinen aufrechtzuerhalten?
Ja, eigentlich, also ich bin ein Typ, der Routinen braucht. Wenn ich sage, okay, ich mache 1-3 Mal in der Woche eine Übung, dann passiert das nicht. Wenn ich aber genau weiß, dienstags, donnerstags, samstags, mhm, mache ich das. Nach ein paar Mal bin ich in einem Rhythmus drin und dann merke ich, dass es mich stört, wenn ich es nicht mache.
Mhm.
Das ist immer, also als ich noch gejoggt habe, wegen der Knie kann ich leider nicht mehr joggen, aber als ich noch gejoggt habe, war das Geheimnis alle 2 Tage. Und wenn ich nicht gejoggt habe, dann denke ich, ach, irgendwie, ich fühle mich nicht so. Und dann ist so ein innerer Antrieb da.
Ah, okay. Die Lust einfach,
ja, was zu machen. Beim, also bei sportlichen Betätigungen. Und ansonsten, weil du auch das Wissen angesprochen hast, ich lese natürlich morgens alle möglichen Nachrichten, Seiten, die ich kriegen kann. Einfach, weil mich es interessiert. Ich schaue bei Nature rein. Nature rein. Bei National Geography und was auch immer. Okay. Also, mhm. Und wenn es da ein Thema gibt, dann lese ich das auch. Ich stelle natürlich fest, am Bildschirm bin ich genauso wie andere. Wenn das längere Beiträge sind, schaffe ich es kaum, die am Bildschirm zu lesen. Da muss schon sehr großes Interesse sein, aber so, um mal rüber zu fliegen, mhm, und zu scannen, Anfang, Mitte, Ende, mhm, das reicht.
Bist du gläubig?
Also
oder zahlst du Kirchensteuer?
Also ich bin in der katholischen Kirche, bin auch mehrfacher Trauzeuge und mehrfacher Taufpate. Aber im strengen Sinne bin ich nicht gläubig.
Okay.
Also ich bin Traditionalist in dieser Hinsicht. Denke mir, ja, meine Eltern, meine Großeltern waren in der Kirche. Da bin ich auch drin. Und ich habe auch hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich Trauzeuge war, wenn ich Taufpate war, dann will ich diese Aufgabe auch wahrnehmen. Und mein jüngstes Patenkind ist jetzt 7 und da kann ich nicht sagen, ich trete jetzt aus der Kirche aus.
Okay, also Vorbildsfunktion in dem Falle. Oder was ist der Anlass?
Nee, ja, also Grund, ich habe mein Wort gegeben, mhm, dafür zu sorgen, dass sie die Informationen zur Kirche, zur katholischen Kirche bekommt. Mhm. Und ja, das mache ich nicht sehr intensiv, aber ich bin für sie da, wenn sie Fragen hat. Und diese Rolle verknüpfe ich halt mit dieser Taufpatenrolle. Und deshalb kann ich da auch nicht austreten.
Wann warst du das letzte Mal beichten?
1800.
Damals, kurz nach der Hexenverbrennung, ja?
Ja, genau. Ja, es war die Kommunion, glaube ich. Da war die Beichte, glaube ich, verpflichtend und kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber okay, da weiß ich noch, Pfarrer Baum.
Er kann sich auch noch an dich erinnern, oder was?
Er ist, glaube ich, schon tot, aber ja, genau. Dann kam Pfarrer Zinetti, bei dem hatte ich ja die Kommunion. Sehr netter Mensch, ein Lieddichter. Und also wenn du Gesangsbücher aufschlägst, Lothar Zinetti, du findest total viel, was der an kirchlicher und moderner Musik für Gläubige gemacht hat.
Hast du dich damals wie heute denn auch mal mit den 7 Todsünden beschäftigt?
Habe ich, in der Tat. Aber ich würde sie jetzt nicht zusammenkriegen.
Vielleicht kriegen wir sie gemeinsam zusammen.
Ja, also ich wüsste Völlerei.
Völlerei, ja, definitiv.
Ja.
Dann gibt es natürlich noch...
Ich bin ein großer Sünder.
Ja, Völlerei ist eine, ja, deiner Hauptsünden, die du so mit dir trägst?
Ja, würde ich sagen. Darf es
ein bisschen mehr sein?
Also ich esse gerne gut, ich koche gerne, ja, also Genuss, Tee. Also früher habe ich auch sehr gerne Wein getrunken, das habe ich stark reduziert. Und aber es macht einfach Spaß, zu kosten, zu probieren, Geschmäcker kennenzulernen. Und der nächste Schritt, das auch nachahmen zu können, ein tolles Gericht von einem Sternekoch im Kochbuch, mhm, witzig Mann, und dann mit Freunden 3 Tage lang an dem Rezept zu kochen, erstmal die ganzen Voraussetzungen, ein Kalbsfond, ein Rindsfond.
Das machst du mit Freunden?
Ja, genau.
Ihr euch also ein und dann wird losgekocht.
Wir mieten uns in einen Bauernhof mit großer Küche ein und ja.
Kennst du den Film Das große Fressen?
Göttlich, mein Leben.
Wo sie sich die Bäuche grausen an dem Geländer drücken,
damit, ja, Michel Piccoli,
die Blähungen, stimmt, loswerden.
Ja. Genau.
Genial, die fressen sich ja zu Tode. Also bewusst. Die, ja, treffen sich ja für das letzte große Essen und dann.
Ich hätte schon fast gesagt, das letzte Abendmahl, aber es, ja, war jetzt wieder falsch, ja.
Nee, das kann man, aber ja, wir sind ja auch beim Gläubigen, aber ja, deren letztes Abendmahl war es definitiv. Völlerei, halt mir mal so fest.
Ja.
Dann gäbe es noch Geiz. Bist also, du ab und zu etwas schwäbisch unterwegs und sagst noch?
Leider nein.
Nicht?
Nein. Also ich.
Du teist.
Ja, also ich sag mal, es ist auch schwierig, genussvoll zu leben, wenn man geizig ist.
Ja.
Also ich gucke natürlich schon, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe. Also im Rahmen, den ich mir leisten kann, sind die Dinge. Ich habe auch schon vielen Freunden Geld geliehen und weiß inzwischen, das ist keine so gute Idee. Aber helfen, also ich spende auch immer wieder, das ist etwas, das ich gut finde.
Gut. Wollust fällt mir jetzt noch ein.
Ja, wenn es geht, immer gerne.
Ja, stricken meinst du jetzt damit oder...
Du, ich bin ein körperlicher Mensch und Wollust ist vielleicht eine Übertreibung, aber...
ja. Wollust hat nichts mit dem roten Faden zu tun.
Oh, das könnte man noch ergründen.
Gut, also steht da auch eine Sympathie ja. zur Lust und zur Wollust. Wollust ist ja nochmal ein bisschen mehr Verlangen. Dagegen steht die Trägheit. Fühlst du dich manchmal träge? Nicht nur morgens.
Also... was mich überrascht hat, als ich Angestellter war, war ich auch immer fleißig, aber ich habe es genossen, wenn es mal Tage gab, wo es nichts zu tun gab. Kann immer mal passieren, zwischen den Jahren, okay. Und seit ich selbstständig bin, stelle ich fest, dass ich eigentlich immer arbeite. Also immer was tue, immer rege, immer am Ball. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, ist so eine Nervosität, das kann doch nicht sein, dass gar nichts gibt. Dann wird halt nach einem Thema gesucht. Und was ich gerne mache, ist, wenn ich merke, es gibt ein Thema, das noch nicht so in der Presse durchgekommen ist, dann habe ich jetzt aktuell gerade nicht mehr da, aber sonst habe ich immer hier so einen Stapel mit Zeitungsausschnitten, Ausrissen, wo ein interessantes Thema ist. Und dann weiß ich, okay, hier so könnte eine Geschichte aussehen oder eine Geschichte, wo mir aufgefallen ist, da fehlt ein Aspekt. Und dann fange ich an, rumzutelefonieren, NTV, ob die Interesse haben. Oder ich frage hier beim Münchner Merkur nach. Wermutstropfen, die journalistischen Texte werden nicht mehr ausreichend bezahlt oder wurden vielleicht noch nie ausreichend gezahlt. Deshalb geht es langsam so in Richtung Hobby, journalistisches Arbeiten. Und genau.
Aber ich höre daraus, Ehrgeiz und Interesse auf jeden Fall Überträgheit.
Also das würde ich bei mir nie sehen, Trägheit, ja.
Bist du neidisch?
Manchmal, ja.
Auf was?
Du, wenn, interessant auch Facebook, ne? Wenn da die Freunde zum 30. Mal ihren Urlaub im Jahr posten, denke ich, das kann gar nicht sein. Schon wieder in Urlaub. Da bin ich durchaus manchmal neidisch, aber in dem Fall bei Todsünden ist ja Neid negatives Gefühl. Das sehe ich bei mir jetzt nicht so, eher neidisch im Sinne von, ach, die haben es ja gut, so hätte ich es auch gerne. Aber nicht, dass ich sage, also dieses negative neidisch, das sehe ich bei mir auch nicht. Mhm.
Jähzorn, hast du den manchmal in dir?
Ja, also ich gelte als sehr ruhiger und gelassener Mensch. Die Kollegen in der Nachrichtenredaktion waren manchmal am Verzweifeln, wenn ich ganz ruhig meine Meldung geschrieben habe und die Hütte brannte. Ich war halt ruhig, innerlich total aufgeregt, aber äußerlich ruhig. Aber einmal im Jahr werde ich dann auch sauer und dann kann man fast von Jähzorn sprechen.
Okay. Einmal im Jahr.
Ja, ich weiß nicht.
Das ist überschaubar.
Ja.
was haben wir? 6? Hochmut.
Ja, Hochmut kommt vor dem Fall.
Sagt man so, ja?
Ja, also ich bin, interessant.
Passt denn Hochmut? Ich meine, also Hochmut braucht man ja in gewisser Weise heutzutage auch, um sich über die anderen zu stellen, um mal gesehen zu werden.
Ja, also das sind ja die zwei Seelen. Einerseits war ich nie der Typ, der gerne gesehen wurde. Mhm. Ich auf der Party schon, aber alleine irgendwo aufzustehen, herauszuragen, da war ich doch nie so. Das war nie mein Ding. Andererseits, meine vielen Interessen führen ja manchmal dazu, dass andere sagen, ich sei ein Besserwisser. Das kann stimmen, weil Recht zu behalten, das liebe ich ja. Da, und das in der Waage zu halten, sozusagen offen zu sein für anderes, ist aber besser zu wissen, was manchmal ungünstig sein kann. Ja, also zwischen den Polen, aber Hochmut, ja, eigentlich nicht.
So habe ich dich auch nicht kennengelernt. Also sehe ich so gar nicht bei dir. Du gehst sehr offen mit den sogenannten Todsünden um. Das war mal bei der Völlerei. Da hattest du immer so ein Fresswochenende mit deinen Kollegen oder deinen Kumpels.
Mehrere, ja.
Machst du dann im Gegenzug danach was, eben nochmal 20 Liegestütze mehr oder so, um zu sagen, das gleiche ich dann wieder aus, dann faste ich eine Woche. Oder ist es egal, das gehört da rein und das gönnt man sich und danach geht der normale Alltag weiter?
Ich sag mal so, als ich nach München gekommen bin und mein Freundeskreis sich so entwickelt hat vor, Oktober 99 bin ich nach München gezogen. Da, seitdem habe ich gut 20 Kilo zugenommen. Und ich würde sagen, es wäre schlauer gewesen, diesen Tipp zu beherzigen, den du eben schon umrissen hast, sozusagen hin und wieder mal etwas kürzer zu treten. Also inzwischen bin ich eher so, dass ich, wenn es dann so ein Kochwochenende gab, dann habe ich auch erstmal ein paar Tage die Schnauze voll. Und ich versuche sozusagen wieder zum normalen Level zu kommen. Es wäre gut, wenn ich dann vielleicht etwas mehr Sport treiben würde, aber dazu, ja, das ist manchmal etwas schwierig.
Okay, es ist kompliziert.
Es ist kompliziert, genau.
Aber schön, dass du eben so offen gegenüber deinen Lastern jetzt auch stehst und die natürlich auch ganz klar für dich auch erkennst. Gab es in deiner Vergangenheit denn irgendwie mal so einen richtig großen, fetten Fehler, wo du so rückblickend sagst, aua, der hat wehgetan, aber daraus habe ich ganz schön lernen können?
Ja, ach, fällt mir jetzt so auf die Schnelle kein...
Fehlerfrei durchs Leben.
Nein, also es gab so viele Fehler, also Trial and Error, das könnte mein Motto sein. Also ich habe meinen Wechsel von einer festen Anstellung bei einer Zeitung nach München ins Online-Business. Das war, ich will nicht sagen, dass ich es bereut habe, aber es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, mein Gott, dieses turbulente Online-Business, jedes Jahr eine neue Firma, selbst wenn man am selben Tisch, im selben Sessel sitzen blieb, aber dann wurde hier zugeordnet bei ProSieben, von ProSieben Digital Media zu Kirch Intermedia zu DDP zu, man wusste gar nicht mehr, wo man arbeitet irgendwann, und da habe ich schon ein bisschen geflucht, aber letzten Endes, ja, es läuft und ja, es war doch nicht so schlecht.
Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hättest du dir als ein älteres Ich dir damals geraten, um es was schöner, besser, schneller, einfacher zu machen?
Also ich glaube, ich bin auch so wie viele andere Männer, ich tue mich ein bisschen schwer, Hilfe anzunehmen. Und gerade als junger Mensch im Arbeitsleben fand ich das furchtbar, wenn ich das nicht alles selber schaffe, sondern ja, das war das, was ich wollte. Ich wollte es selber schaffen, ich wollte mich nicht beraten lassen. Ich habe nicht so auf erfahrenere Kollegen gehört, weil ich das doof fand. Und tatsächlich ist es aber etwas, was einen sehr schnell viel weiterbringt, wenn man sich halt beraten lässt, wenn man kompetent Hilfe bekommt, Unterstützung bekommt. Schon das Wort Hilfe habe ich eben überlegt, soll man das überhaupt sagen? Also man muss es anwenden. Heute, wenn ich heute in irgendwas Neues reinkomme, dann suche ich mir Leute, die mir da Tipps geben können, die mich da reinführen. Und mein Traum ist ja immer noch, einen Roman zu schreiben. Mir fehlt ein wenig die Zeit, aber wenn ich es denn endlich packe, dann würde ich mir mich auch irgendeiner Gruppe oder einem Lektor anschließen, um einfach diese Hürden zu überwinden. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden, man muss sozusagen ins Tun kommen. Und
ja,
genau.
Richtig.
Und das würde ich heute jedem Jüngeren raten, meine Kollegen bei ProSieben oder bei Tiscali. 90% auf meiner Verantwortungsstufe haben das völlig für albern gehalten, irgendein Coaching zu machen oder Führungskräfte, Unterweisungen, Coachings zu bekommen. Ich habe die angebotenen Coachings alle mitgenommen und gerade bei den Mitarbeitergesprächen, bei all diesen Dingen, ist das so eine Riesenhilfe gewesen, dass man sozusagen nicht von einem Fettnäpfchen ins nächste trabt, weil man ja auch untergebener Mama war. Man weiß ja, wie das ist, aber man weiß es eben nicht. Und mich hat es schwer verstört, als wir so ein 360-Grad-Screening hatten und die ein Drittel der Redaktion war der Auffassung, ich sei ein super Chef. Aber ein Drittel war der Auffassung, ich sei ein total schlechter Chef. Das hat mich schwer verstört, muss ich ehrlich sagen. Und auch zu erkennen, dass man es nicht jedem recht machen kann, ist auch ein Learning.
Was hat das dritte Drittel gemeint?
Ja, die waren so, ja, ist okay.
Ist so mir egal,
ja. Ja.
Okay. Ja, ja. Spannend, da sind wir wieder bei dem Thema Gleichheit.
Genau.
Gab es denn mal eine Herausforderung? Ich meine, du schreibst ja viel, du hast auch schon ein paar Bücher geschrieben, oder?
Ja,
Reiseführer,
was war Reiseführer das? München zu Fuß. Hier habe ich ihn gerade.
Was war denn bisher deine größte Herausforderung in Sachen Schreiben? Du sagst, wow, daran, das war ordentlich viel Arbeit, aber daran bin ich auch am meisten gewachsen.
Also ich habe mal, also da hatte ich die meiste Angst vielleicht. Ich habe für ein Buch Brockhaus Bildung 21. Da habe ich.
Jetzt kommt der dicke Wälzer hier.
Da habe ich das redaktionell begleitet und es produziert. Aber ich habe hier auch Texte geschrieben. Und zwar habe ich Dialoge geschrieben zwischen berühmten Menschen.
Aha.
Und also zwischen Darwin, Newton. Die diskutieren hier und Liebig. Und da muss ich natürlich mich so ein bisschen einfühlen in den Sprachduktus, in das Wissen, das die haben. Da war ich sehr, sehr unsicher, ob das gut ankommt, ob das stimmt. Und tatsächlich hat es alle Überprüfungen überstanden und wurde sogar noch, war ich sehr stolz, als dieses Buch rausgekommen ist, wurden diese Dialoge als besonders interessant von der Kritik hervorgehoben.
Spannend. Wer das lesen möchte, sollte sich. Kriegt man denn den Brockhaus noch?
Ich weiß es nicht. Der hieß
Brockhaus Bildung 21, Wissen für das 21. Jahrhundert. Holt ihn euch schnell, noch ist es aktuell.
Ja, und ja, also schreiberisch ist ja schon so, dass jeder Text so eine eigene Herausforderung hat. Und wenn es für mich neue Formate sind, da bin ich dann auch ein bisschen unsicher, bin aber auch neugierig und versuche das schön zu machen. Und ja, ohne so eine Herausforderung wäre es, glaube ich, langweilig. Und das ist auch ein Grund, warum ich das ja gerne mache. Was immer eine Hürde ist, ist nicht unbedingt das Neue, sondern das Viele. Also ich habe ja hier diesen sechsbändigen Brockhaus auch betreut, auch Artikel da drin geschrieben. Aber das war so viel, also so lange Texte, dass ich Angst hatte, da die Übersicht zu verlieren. Und wenn du als Zeitungsjournalist schreibst, bist du, sag ich mal, auf 70 Zeilen war das damals, das war ein langer Artikel. 70 Zeilen sind dann aber extrem kurz. Und wenn du so einen größeren Text schreibst und dieses Textmanagement zu behalten, das musste ich auch lernen. Und es gibt immer gute, oder ein guter Tipp ist zum Beispiel immer eine Gliederung vorwegzunehmen, sich vorher zu überlegen, zum Beispiel eine Überschrift und dann einen Gedankengang, der zum Ziel führt, sich
der zu rote notieren. Faden.
Der rote Faden. Und dann jedes Kapitel mit einer Frage, was will ich in diesem Kapitel beantworten? Mhm. Das hilft dermaßen. Ich habe ja auch einige Menschen unterstützt oder gecoacht beim Erstellen ihrer Masterarbeit, mhm. die das berufsbegleitend gemacht hat, haben einen Ingenieur oder andere Leute. Und das hat denen sehr gut geholfen, dass wir die Gliederung durchgesprochen haben. Ist sie für einen Menschen, der keine Ahnung hat von dem Thema, mhm. ist das einleuchtend?
Ja.
Ja, konnte also dumme Fragen stellen. Sie konnten gute Antworten geben. Mhm. Hat ihnen sehr geholfen und dann haben wir die Gliederung, zu jedem Gliederungspunkt tatsächlich eine Frage. Was wird in diesem Punkt beantwortet? Mhm. Und plötzlich konnte der das einfach runterschreiben. Also hat noch ein paar Tage gedauert, aber vorher hat er sich völlig verzettelt und ist abgeschweift. Wie das halt so ist, wenn man einen Text einfach runterschreibt und hast ein Thema, das muss man besonders beachten und mhm. dann geht's weg vom eigentlichen Zweck des Absatzes. Mhm. Und diese Fragen helfen halt, den roten Faden zu finden. Und
Wenn man sich zu weit von seinem Thema entfernt, kann man natürlich schnell auch in die sogenannte Schreibblockade kommen. Man findet nicht mehr rein. Was ich jetzt mal unter Autoren und Schriftstellern als Krise bezeichne, hattest du schon mal so eine Art Krise, wo du sagst, ich kriegst nicht mehr hin. Ich kann kein Wort mehr schreiben.
Ja, also das passiert hin und wieder. Wenn ein... Ja, das sind so meine, ich glaube, so diese während des Studiums gelernten falschen Ansätze. Mhm. Während des Studiums habe ich immer alles greifbar, alles, was ich kriegen konnte, zu einem Thema gelesen. Mhm. Hat natürlich alles sehr lange gedauert. Ungünstig. Mhm. So, wenn ich jetzt heute ein Thema habe, das mir ein wenig unangenehm ist, dann lese ich erst alles Mögliche dazu und zögere das hinaus. Und das ist für mich jedenfalls eine ungünstige Entwicklung. Und wenn ich das merke, fange ich an zu schreiben. Und zwar einfach, was mir dazu einfällt. Das ist kein strukturierter Text, sondern Textbrocken. Und die helfen mir dann weiterzukommen, weil dann arbeite ich ja an einem Textstück. Mhm. Und wenn mir dann die Geschichte klar wird, ne, das ist eigentlich der Hintergrund, dass mir nicht klar ist, was ich eigentlich sagen will. Mhm. Das steckt meistens dahinter. Und wenn mir es dann durch dieses Arbeiten daran klar wird, dann kann ich auch wieder flott schreiben.
Okay, also dein Tipp gegen Krisen wäre jetzt?
Schreiben.
Einfach weitermachen.
Einfach weitermachen ist manchmal einfacher gesagt als getan. Aber das ist meine Erfahrung, dass es eine große Hilfe ist, wenn man sozusagen dann anfängt zu schreiben, selbst wenn man es nachher wieder wegwirft.
Mhm. Okay.
Ne, aus einem Riesenberg werden plötzlich kleine Klötzchen, die du wegwerfen oder benutzen kannst, wie auch immer. Mhm. Aber dieser Riesenberg ist halt weg.
Stimmt. Man hat schon mal wieder was weggeschafft. Ja. Simplify your life. So ein bisschen. Mhm. Cool. Was bezeichnest du eigentlich selber als deine Mission? Als Autor, als Schriftsteller, als Mensch?
Ich habe ja schon erzählt, dass ich immer neugierig bin, dass ich wissen will. Und das Zeitalter der Aufklärung habe ich im Studium entdeckt, hat mich immer wieder total begeistert. Mhm. Und das ist sozusagen genau meine Mission oder meine Geisteshaltung. Ich will einerseits mit meinen Texten aufklären, andererseits unterhalten.
Okay.
Horaz, Protesse et Delectare. Dieses, glaube ich.
Alles, was du sagst. Ich hatte Französisch.
Ach so. Das kann ich leider nicht.
Ah, stimmt, das ist ja. So. Jetzt bin ich aber auch in meiner Sprache hängen geblieben und überlegt, ob Municipal überhaupt richtig ist. Ich glaube, es wird nicht gegen mich verwendet. Also deine Mission ist Aufklärung. Und was konkret? Was würdest du unter das Thema der Aufklärung bezeichnen?
Also im Zeitalter der Aufklärung war natürlich die Erleuchtung, Wissen verbreiten, Kenntnisse verbreiten, in diesem Sinne aufklären. Und was mir riesen Spaß macht, ist Dinge zu ergründen, auf die ich auch oft stoße, dass irgendwas erzählt wird, irgendwas berichtet wird.
Welches Thema konkret jetzt, aktuell vielleicht?
Zum Beispiel habe ich eine Geschichte geschrieben über die Villa Max in Ammerland am Starnberger See. Und da wurden alle möglichen Dinge immer behauptet, die nicht funktionieren konnten. Also ich habe angefangen, die einzelnen Fakten zu überprüfen. Ein bekannter Schriftsteller soll da ein- und ausgegangen sein. Ja, der lebte halt, war ein kleiner Junge, als das passiert hätte passieren sollen, kann also nicht funktionieren. Dann hieß es, es findet, war eine große Versammlung dort, einer Gesellschaft. Ich habe mir die Protokolle besorgt und in diesem Protokollen geht hervor, dass das halt nicht in Ammerland, sondern in Ambach stattfand.
Ah.
Und es wird behauptet, es hätten dort Seancen stattgefunden und Geisterbeschwörungen. Tatsächlich haben die wahrscheinlich, weiß ich auch nicht genau, aber wahrscheinlich im Nachbarhaus stattgefunden, wo der berühmte Geisterbaron Schrenk-Notzing residierte. Aber aus irgendeinem Grund wurde das wohl auf dieses auf diese Villa Max übertragen. Und
gehst du auf den Grund, das, und das ist ja auch dein Antrieb, Aufklärungen zu betreiben?
Ja, macht mir einfach Spaß. Anderes Beispiel, einer meiner Vorfahren ist ermordet worden. Und in der Familiensaga hieß es, der ist erschossen worden.
Mhm.
Er war Richter und ist erschossen worden. So, ich habe nachgeforscht, er war Bauer, wohlhabender Bauer. Er war Schöffe, also kein Richter.
Mhm.
Und er ist, wie es im Bericht des Landrats an das Regierungspräsidium hieß, anlässlich einer Tanzlustbarkeit erschossen worden.
Tanzlustbarkeit?
Genau.
Was ist denn das?
Eine Tanzveranstaltung, die damals der Obrigkeit ein Dorn im Auge war.
Ah.
Ja, also man muss... Ich habe meine Magisterarbeit habe ich über den Briefwechsel über das Trauerspiel zwischen Lessing, Mendelssohn und Nikolai geschrieben. Es war eine begriffsgeschichtliche Arbeit. Ich habe also die ganzen Begriffe, die verwendet haben, auseinandergenommen, geguckt, wie haben sie die verwendet, was sollten die bedeuten, und konnte dann halt nachweisen, dass aufgrund, also diese drei aufstrebenden jungen Dichter hatten sich zusammengesetzt, haben tagelang, nächtelang immer wieder das Trauerspiel diskutiert.
Mhm.
Und dann ist der Lessing woanders hingereist und sie haben das Ganze brieflich gemacht. Und diese Briefe sind sehr unbefriedigend, weil die reden dauernd aneinander vorbei, hat man das Gefühl. Und ich konnte dann halt zeigen, weil der Lessing Erfahrungen gemacht haben, die seine Begriffe verändert haben, konnten ihn seine Kumpels nicht mehr verstehen und haben nachgefragt. Und daraus hat sich dann verschiedene Theorien zum Trauerspiel entwickelt. Und die Forschung bis dahin, also das war jetzt kein so ein Riesending, aber die Forschung bis dahin hat das gar nicht bemerkt, dass die Begrifflichkeiten sich verändert haben.
Interessant.
Ja.
Erinnert mich gerade einfach an so Telegram- oder WhatsApp-Gruppen.
Genau.
Ja, da verändert sich auch einiges, nur der schreibt, checkt's nicht. Okay.
Das stimmt.
Spannend. Wir kommen zur großen öffentlichen Rubrik und die nennt sich Wahrheit oder Pflicht.
Gut.
Da kratzt du dir am Hals. Hast du Angst?
Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt.
Ich weiß es schon ein bisschen. Es sind ein paar Fragen. Ich bin gespannt, wie du antwortest. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, einen Pfand in den Raum zu werfen. Das heißt, du darfst jetzt sagen, wenn es irgendwo eine Frage gibt, die du nicht beantworten möchtest, dann kannst du sagen, stattdessen werde ich hier im Mehrwert München was Gutes tun. Was wäre das?
Was könnte ich Mehrwert München für Gutes tun? Ich könnte einen Kasten Bier mitbringen.
Cool, das ist der Klassiker.
Ja. Machen wir alle. Sehr gut.
Gut, dann haben wir vielleicht diesmal Glück, weil die Fragen sind eigentlich sind überschaubar.
Ja.
Die erste Frage geht um KI. Die KI, siehst du die KI eher als Feind oder als Freund für Texter? Ist es was, was euch oder den Journalisten, Autoren den Job wegnimmt
also,
oder unterstützt?
Ja, also die journalistische Arbeit besteht zum doch einen großen Teil aus Dingen, die eine KI übernehmen kann. Das heißt, wenn du in der Redaktion sitzt und sollst die Sportergebnisse der Kreisliga in einen Text verwandeln, das kann die KI, macht sie ja auch schon, easy. Mhm. Also der Job wäre schon mal weg.
Mhm.
Wenn du SEO-Texte schreibst, also ich habe Leute kennengelernt, die schreiben solche relativ guten SEO-Texte einfach runter. Könnte ich nie. Ich fürchte, eine KI kann das auch total leicht.
Konkret jetzt, KI, Freund oder Feind?
Für mich ist es überhaupt keine Bedrohung, weil ich schreibe Texte, die sozusagen keine KI schreiben kann. Ich sehe da eher ein Hilfsmittel, wenn ich ein sperriges Thema habe, frage ich ChatGPT, schreibt mir was über das Thema und dann kriege ich einen Anhaltspunkt, um was es da gehen kann. Das kann ich, könnte ich als Grundlage benutzen, um da weiter zu recherchieren und einen uniken Text, einzigartigen Text zu schreiben. Also insofern sehe ich da kein Problem.
Mhm. Die nächste Frage geht vielleicht auch da ein bisschen hin. Wie siehst du aktuell den Stand zum investigativen Journalismus? Ist er denn noch da? Ist er denn noch gewünscht?
Also durch Corona oder ja eigentlich seit 2015 hat man so das Gefühl, dass die Bandbreite des Journalismus ein bisschen eingeschränkt wurde. Es gibt wenig Stimmen, also wenig widersprechende Stimmen. Also alles ist ein Einheitsbrei, hat man so ein bisschen den Eindruck. Es gibt ja wunderbare Redaktionen, Süddeutsche, fällt mir da direkt ein, mit ihrer Investigativabteilung, die klären schon eine Menge auf, also gerade mit Investmentgeschichten, mit aus dem Sportmarketing fallen mir da Geschichten ein, wo einiges die Panama oder was Bahamas Papiere, ich weiß schon nicht
Panama
mehr.
Panama Papers.
Ja, also da passiert schon einiges auf einer großen Ebene, aber das ist die Vielfalt des Journalismus, gerade aus investigativer Sicht, ist nicht mehr so verbreitet, habe ich den Eindruck.
Es bröckelt.
Es bröckelt.
Okay. Nächste Frage. Warum nur Karohemden?
Ja, ich habe auch gestreift.
Auch dazu, genau. Thomas hat viel und gerne Karohemden an. Auch hier gerade sitzt er mit einem Karohemd mir gegenüber.
Ja, ich habe auch Streifenhemden. Ich habe auch Uni-Hemden, wobei die Uni-Hemden ein schwarzes und 10 weiße, also sind definitiv ohne Karo.
Mhm.
Oder man sieht sie halt nicht.
Okay.
Ja.
Also dein Lieblingshemd ist schon Karo.
Du, ich ziehe Karo-Hemden gerne an, ja. Warum auch immer.
Ja, warum auch nicht?
Ja, also ich gehe, kaufe ein und greife einfach die Hemden, die mir gefallen. Anscheinend gefällt mir das.
Also Impuls. Karo ist ein Impuls bei dir.
Also einkaufen ist bei mir keine Lust. Ich gehe hin, brauche ein Hemd, dann gehe ich los und kaufe mir ein Hemd.
Okay, deine Freundin heißt nicht Karo?
Nein, okay. Die heißt Inge. Also
Noch ein Entweder-Oder-Fragen. Zwei Stück habe ich. Handschrift oder Tastatur?
Ich tue mich langsam ein wenig schwer, Handschrift zu benutzen. Aber ich habe mir extra vor 5 Jahren einen Füller gekauft, um das wieder zu zelebrieren. Aber ich schreibe ja auch kaum Briefe. Ich schreibe natürlich viel auf, wenn ich mir Notizen mache. Wenn ich auf einem Termin bin oder was auch immer, das wird alles handschriftlich gemacht. Könnte ich natürlich inzwischen auch aufnehmen und automatisch vertexten lassen. Aber da bin ich oldschool, schreibe das mit. Ansonsten bin ich viel schneller mit der Tastatur und alle Texte, die ich schreibe, sind mit der Tastatur geschrieben.
Tastatur hat sowohl Schreibmaschine als auch Computer. Deswegen Frage, Schreibmaschine oder Computer?
Also ich habe Schreibmaschinenschreiben gelernt. Allerdings, das war so mühsam, diese schweren Tasten. Also ich bin Computer. Also der Computer, als ich mir während des Studiums einen gekauft habe und angefangen habe, darauf zu schreiben, das war die Sensation. Also das kann ich nicht mehr entbehren.
Die letzte Frage geht ein bisschen weg von der Technik, sondern mehr zum redaktionellen Inhalt. Entweder oder. Runde Erde oder flache Erde?
Bei mir ist sie rund. Runder geht's gar nicht.
Wunderschöner, runder Abschluss für unser kleines Podcast-Interview. Eine letzte Frage gibt's natürlich immer noch und das ist die große Visionsfrage. Wir schauen in die Sterne und du sagst mir, wo siehst du dich, deine Firma und deine Stadt in 5 Jahren?
Fangen wir mit München an. Also inzwischen fühle ich mich als Münchner in der Tat und ich sehe München immer weiter wachsen, was ich an sich sehr positiv sehe. Eine urbane Stadt, die wächst, ist super. Für die Mieten könnte es dramatisch werden, da die Mietpreise in München immer noch explodieren. Und ich hoffe, es wäre so ein Wunsch für München, dass eine Lösung gefunden wird. Hab natürlich keine, ich wünsche mir nur eine. Und für mich und meine Firma, ja, mit 66, glaube ich, also in 3 Jahren, könnte ich in Rente gehen, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, in Rente zu gehen. Ich freue mich natürlich, wenn es dann eine Rentenzahlung gibt, aber arbeiten werde ich trotzdem weiter. Da bin ich ziemlich sicher. Und ich sehe mich also weiter prosperierend.
Gut. Ja, dann sehen wir uns vielleicht in 5 Jahren wieder.
Genau.
Wenn es wieder heißt, verpasst nicht die nächste Folge von Munich Mindset mit Mehrwert München, dem charmanten Unternehmernetzwerk, um zu wissen, wie jemand zu dem wurde, was er heute ist. Nämlich auch ein Thomas Horstmann. Heute hier gewesen. Danke fürs Zuhören.
Danke dir.